Sie alle haben ein Programm bekommen oder Sie sehen es an der Leinwand, wie Sie wollen. Natürlich wollen wir auch an diesem Morgen unseren Gott ehren. Und einer der Psalmen, die für den Ostersonntag uns vorgegeben sind, ist natürlich der Psalm 118. Und ich lade Sie ein, einige Verse mit mir aus diesem Psalm zu beten. Der Herr ist meine Macht und mein Psalm und ist mein Heil. Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Die Rechte des Herrn ist erhöht. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen. Der Herr züchtigt mich schwer, aber er gibt mich dem Tode nicht preis. Dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. Du bist mein Gott und ich danke dir. Mein Gott, ich will dich preisen. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Amen.
Wenn wir Auferstehung feiern, dann ist es für uns natürlich was ganz Kostbares, darauf zu hören, wie Gott selbst durch sein Wort von der Auferstehung berichtet. Und wir hören auf Matthäus 28. Als aber der Sabbat vorüber war und der erste Tag der Woche anbrach, kam Maria von Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben, denn der Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Gestalt war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Die Wachen aber erschraken aus Furcht vor ihm und wurden, als wären sie tot. Aber der Engel sprach zu den Frauen: Fürchtet euch nicht. Ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Wie er gesagt hat, kommt her und seht die Stätte, wo er gelegen hat. Und geht eilends hin und sagt seinen Jüngern, dass er auferstanden ist von den Toten. Und siehe, er wird vor euch hingehen nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen eilends weg vom Grab mit Furcht und großer Freude und liefen, um es seinen Jüngern zu verkündigen. Und diese Osterfreude wird seit Jahrtausenden verkündet. Und wir stimmen heute Morgen weiter mit ein. Freut euch, das Grab ist leer. Als Grundlage der Predigt hören wir auf Worte Gottes aus Offenbarung 1, die Verse 9 bis 18. Ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse an der Bedrängnis und am Reich und an der Geduld in Jesus, war auf der Insel, die Patmos heißt, um des Wortes Gottes willen und des Zeugnisses von Jesus. Ich wurde vom Geist ergriffen am Tag des Herrn und hörte hinter mir eine große Stimme wie von einer Posaune, die sprach: Was du siehst, das schreibe in dein Buch und sende es an die sieben Gemeinden, nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamon und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Und ich wandte mich um, zu sehen nach der Stimme, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter und mitten unter den Leuchtern einen, der war einem Menschensohn gleich, angetan mit einem langen Gewand und gegürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und sein Haar war weiß wie weiße Wolle, wie der Schnee, und seine Augen wie eine Feuerflamme und seine Füße wie Golderz, das im Ofen glüht, und seine Stimme wie großes Wasserrauschen. Und er hatte sieben Sterne in seiner rechten Hand. Und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Und sein Angesicht leuchtete, wie die Sonne scheint in ihrer Macht. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir: Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Ich lade euch ein, dass wir gemeinsam beten und uns vor unseren Gott stellen. Himmlischer Vater, wir preisen dich, dass wir als Gemeinde vor dich treten dürfen. Was für ein Vorrecht. Und es fehlen irgendwie fast die Worte. Deine Herrlichkeit, dein Heilsplan, deine Geschichte mit uns zu beschreiben. Und dass du so geführt hast und bereit warst, alles zu geben, deinen eigenen Sohn zu geben, damit wir so in aller Freiheit und als Teil von dir rein gemacht, mit derselben Kraft, mit der du Jesus aus den Toten auferweckt hast, mit derselben Kraft hast du uns zu neuem Leben gerufen. Und wir preisen dich von ganzem Herzen da dafür. Herr Jesus Christus, wir ehren deinen Namen. Du bist der Erste und der Letzte, der Lebendige. Und es steht über diesen Tag in so besonderer Weise, aber es steht auch über jedem Tag und jeden Moment, den wir miteinander dir nachfolgen dürfen. Und wir preisen dich, dass wir das heute in ganz besonderer Weise bekennen dürfen und unser Blick so auf dich gerichtet wird, weil du die Mitte und das Zentrum dieser Welt, dieses Universums, der Geschichte von uns als Gemeinde und von unserem ganz persönlichen Leben bist. Wir danken dir, dass wir so viele Kinder haben, die in demselben Raum aufwachsen dürfen, wo sie das hören. Herr, begegne ihnen mit deiner Liebe, mit deiner Klarheit, mit deiner Wahrheit. Schenk, dass sie dich auf ihre Weise kennenlernen und sehen dürfen und eine echte Beziehung zu dir geschenkt bekommen. Halt du deine Hand über allen Mitarbeitern, die sich um sie kümmern, die ihnen begegnen, gib ihnen deine Liebe. Für sie tiefer rein, das in Verbindung mit dir zu tun. Wir preisen dich, dass wir Teil von einer weltweiten Gemeinde sind, die dich an diesem Tag in besonderer Weise lobt, die auf dich wartet, die sich nach dir sehnt. Wir legen dir ganz besonders unsere Geschwister hin, die in ganz anderen Umständen vor dich kommen oder vielleicht gar nicht in Gemeinschaft vor dich kommen können. Du siehst all die Not, die sie ertragen müssen, und tröste sie, besonders auch heute mit dieser Hoffnung, die sie haben dürfen, dass ihr Leben über dieses Leben auf der Erde hinausgeht. Gib ihnen Kraft, an dir festzuhalten und lindere auch ihre Not. Und wir beten für unser Land, für all diejenigen, die hier Verantwortung tragen, dass du ihnen begegnest, dass du sie befähigst. Und dass du in unserem Land immer wieder Türen aufmachst für dein Evangelium, dass diese Osterfreude Menschen trifft und Menschen neu geboren werden. Schenk es auch in unserem Umfeld und gib uns Freimütigkeit, von dir zu berichten und dich weiterzutragen. Mach uns Türen auf dazu. Und wir beten für dein Volk. Ja, du siehst Israel, du siehst diese herausfordernde Phase. Wir danken dir, dass wir mit einigen unserer Geschwister hier vor Ort bald so verbunden sein dürfen, aber du siehst die große Not in diesem Gebiet und wir beten, dass du hineinwirkst, dass du auch gerade all diejenigen befähigst in dieser Zeit, Licht zu sein, zu lieben und Weisheit zu haben, die zu dir gehören und die dich gefunden haben. Halt du deine Hand über Andreas, gib ihm Vollmacht, zu uns zu sprechen und gib uns Herzen zu hören. Wir danken dir, dass du unter uns bist, dass du ein Gott bist, der lebt, der begegnet. Und darauf hoffen wir und vertrauen wir auch heute Morgen. Amen.
Es war so um das Jahr 60 herum, als König Agrippa II. Mit seiner Schwester Berenike einen ganz wichtigen Termin hatte. Er musste den neuen Prokurator, dem Statthalter Festus, seine Aufwartung machen. Caesarea Maritima, der Sitz des Statthalters, wurde entsprechend geschmückt. Auch wenn man Agrippa II. Nur noch als Restekönig bezeichnen kann, Reste von Galiläa, Reste von Perea waren seinem Reich zugeordnet, so war er dort von einer gewissen Bedeutung und deswegen fuhr das Römische Reich auch alles auf, was es so hatte in dieser Provinz. Unter anderem im Gespräch bei dieser Audienz, die mehrere Tage dauerte, kam man auch auf einen ganz besonderen Gefangenen zu sprechen, der noch von Felix übrig geblieben war und den jetzt Festus an der Backe hatte, nämlich den Apostel Paulus. Und er kam ins Gespräch mit Agrippa II. Über diesen ganz besonderen Gefangenen. Und das wusste garantiert Agrippa II., wer das war, dieser Paulus. Auf jeden Fall erklärte ihm Festus noch einmal aus einer römischen Perspektive, dass es eben die Juden gewesen wären, die einige Fragen ihres Glaubens hatten über einen ganz bestimmten und schon verstorbenen Jesus, von dem doch Paulus behauptete, er würde leben. Das ist es. Paulus behauptete, er würde leben. Was für eine verrückte Aussage, denkt sich Festus. Oh, du armer Statthalter. Oh, du geistiges Würstchen. Du unter dem Radar fliegender. In deinem ganzen Gepränge hast du keine Ahnung, wer dieser Jesus ist. Dann halte ich mich doch lieber an den, der wiederum gut 30 Jahre später eine Ahnung hat von Jesus. Nein, da gab es kein Gepränge auf Patmos. Da war auch keine Riesenaudienz. Da war niemand dabei. Schon gar keine römische Staatsmacht. Die römische Staatsmacht war höchstens insofern dabei, als sie verursacht hatte, dass der letzt noch lebende Augenzeuge des Johannes, dass der bitteschön in der Verbannung auf Patmos sein Lebensende findet, möglichst unaufgeregt, möglichst ohne weitere Störung zu machen, was diesen Jesus, der lebt, betrifft. Und dann erfährt dieser Mann, dass der lebendige Gott, dass Jesus sich ihm zeigt. Jesus. Von dem Paulus behauptete, er lebe. Dass er Jesus sich ihm zeigt. Zuallererst so, dass dieser Johannes eine Stimme hört. Eine Stimme, eine Wahnsinnsstimme hinter sich hört. Er weiß, das ist nicht irgendeine Stimme. Und das ist ganz automatisch, das geht Ihnen auch so. Wenn Sie wissen wollen, wer da zu Ihnen spricht und die Stimme ist hinter Ihnen, was müssen Sie tun? Sie müssen sich umdrehen. Und deswegen steht in Offenbarung 1, dieser wunderschöne Satz. Und Johannes drehte sich um. Ich mache es jetzt nicht, sonst bin ich ja weg von meinem Mikrofon. Er drehte sich um. Und Sie kennen diese Formulierung, wir kennen sie als Jesus-Leute. Wir wissen, was damit gemeint ist. Nicht nur hier äußerlich, klar, rein physisch. Johannes wollte sich umdrehen, sondern wir kennen sie aus dem Hebräerbrief, aus diesem wunderschönen Satz im 12. Kapitel. Lasst uns hinweg aufsehen zu Jesus. So eine Drehbewegung. Hinweg aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und jetzt begreifen wir bei Johannes, er sieht in diesen Augenblicken und er hört in diesen Augenblicken Jesus, den Lebendigen. Ich bin 1000-mal lieber bei Johannes auf Patmos, als in diesem Staatsgebränge des Römischen Reiches in Caesarea Maritima. 1000-mal lieber bei dem, der diesen Augenblick, diese eine Stimme des einen Hirt hört und durch das Hinwegdrehen zu ihm das eine erlebt, dass er von der Erscheinung von Jesus Christus erfasst wird. Er wird von der Erscheinung von Jesus Christus erfasst. Wir können gar nicht alle Einzelheiten uns anschauen, wie hier dieser wunderbare Jesus beschrieben wird. Er wird uns beschrieben in diesem Text als der in einer ganz außergewöhnlichen Weise hier dem Johannes erscheint. Er erscheint zuallererst inmitten seiner Gemeinde. Da gehört er hin. Wisst ihr, das ist ja etwas von dem, was uns zutiefst berührt. Er gehört hier mitten rein. In dem Bild von diesen Sternen, von denen da die Rede ist, in der Mitte dieser Leuchter, wir kennen diese Sprache des Johannes Offenbarung, beschreibt er seinen Ort mitten in der Gemeinde. Jesus, unser Jesus, der Auferstandene, er ist mitten in der Gemeinde. Das dürfen wir auch für dieses kleine Stückchen, dieses ganz kleine irdische Ministückchen Gemeinde, das wir abbilden dürfen, uns vergegenwärtigen, wenn wir von seiner Erscheinung erfasst werden, dass wir begreifen, hier ist er, hier ist Jesus. Es sind so viele Dinge, die sind zwei, dritt, viert, fünft oder was, wie auch immer, rangig. Aber das ist das, was uns immer wieder neu bewegt. Wenn wir zusammenkommen als Jesus-Leute in seinem Namen, im Namen des gekreuzigten und auferstandenen und wiederkommenden Herrn, dann ist er, Jesus, in unserer Mitte. Können wir es einen ganz kleinen Augenblick versuchen, uns zu vergegenwärtigen? Er, Jesus, in unserer Mitte. Der wird beschrieben als der König ist über das Reich Gottes. Er wird beschrieben als der Priester. Er wird beschrieben als der Herr der Herrlichkeit. Beschrieben als der Richter. Schauen Sie sich diese unterschiedlichen Welten an. Aufnehmen aus dem Alten Testament, aus dem Propheten Daniel. Er wird beschrieben als der Herr der Welt. Einer Symphonie, einer akustischen Symphonie ohne Grenzen. Und als der Hirte, der da ist. So wird er beschrieben. Und dass das hier Johannes sieht, meinen Sie, der sehnt sich nach Caesarea Maritima? Meinen Sie, der braucht irgendwas vom Römischen Reich? Meinen Sie, er muss irgendwie noch mal ein bisschen an der Audienz teilhaben, die man so haben kann auf dieser Seite der Erde? Meinen Sie nicht, dass er in seinem Patmos reicher, unendlich viel, viel reicher ist als alle anderen Systeme, die uns diese Welt bieten kann? Er hat sich hinweggedreht und wurde von der Erscheinung von Jesus erfasst, von dieser Erscheinung erfasst. Ach, Schwestern und Brüder, ich weiß es doch von mir und Sie wissen es von sich. Wir haben manchmal ganz unterschiedliche Erscheinungen, Wahrnehmungen, Berührungen, was dieser Jesus für uns beinhaltet, was er für uns ausmacht, welche Bedeutung er für uns hat. Das hier in diesem Text, da kommt aus einer ganzen Hoheit, seiner ganzen Macht, seiner ganzen Autorität und Schönheit auf uns zu. Und das ist gut, dass wir das wahrnehmen, weil wir gerne mit dieser Erscheinung im Kopf und im Herz leben wollen vor ihm. Stehend, sitzend, liegend, wie auch immer, betend vor ihm soll diese Erscheinung uns bestimmen. Und glauben Sie mir, diese Erscheinung, wenn wir die haben, das bewirkt ganz Erstaunliches. Das wissen Sie doch. Das wissen Sie doch schon aus dem ganz schlichten irdischen Umfeld, was Sie machen können und tun können und lassen können, wenn Sie alleine sind. Und was Sie plötzlich nicht mehr tun und machen und wie Sie es tun, wenn der oder die oder das System da ist, dann verhalten Sie sich ganz anders. Und stellen Sie sich mal vor, Sie werden von der Erscheinung, von dieser Erscheinung von Jesus gepackt, was das für Sie bedeutet. Was kann ich jetzt sagen, Herr, angesichts dessen, dass du hier bist? Was möchte ich gerne zum Ausdruck bringen, angesichts dessen, dass du hier bist? Wie möchte ich gerne leben, angesichts dessen, dass du hier bist? Es ist für unseren ganz normalen Alltag, nicht nur wenn wir in diesem österlichen Raum zusammen sind, es ist für unseren ganz normalen Alltag von ganz erstaunlicher, wesentlicher Bedeutung, wenn wir von dieser Erscheinung von Jesus erfasst sind. Das ist das eine. Österlicher, herrlicher Auftritt von Jesus hier in unserer Mitte. Und wir hören es ja von Johannes, er beschreibt es ja, was soll er denn tun, was soll er denn machen? Er tut das, was nun eine komplette innere Konsequenz hat. Es heißt bei ihm, und er fiel ihm zu Füßen. Er ist nicht nur von seiner Erscheinung erfasst, er ist auch ganz bewusst zu seinen Füßen liegend, zu den Füßen von Jesus liegend. Da ist ja der Johannes in richtig guter Gesellschaft. Bibelkenner wissen sofort so ein paar, die das parallel wie Johannes erlebt haben, in gleicher Dimension. Denken Sie an Persönlichkeiten wie Mose, wie Jesaja, wie Ezekiel, wie Daniel, wie Petrus, wie Paulus. Überall hören wir das, dass wenn sie Jesus begegnet sind, wenn sie Gott begegnet sind, dass die Reaktion war, dass sie zu seinen Füßen liegend, seinen Füßen kniend sich wiedergefunden haben. Und damit bringen sie was zum Ausdruck. Mit dieser Position deuten Sie etwas an. Es ist doch zuallererst eine ganz, ganz wesentliche Erkenntnis, dass Sie damit anbetend vor diesem Jesus stehen. Und wir, die wir ein ganz klein wenig den einen Gott kennen, wir wissen, es wird nur Gott angebetet. Nur Gott wird angebetet. Indem er vor Jesus auf die Knie geht, erkennt er ihn als den lebendigen Gott an und spricht ihm, dem Jesus, seinen tiefen, göttlichen, anerkennenden Respekt aus. Wir haben es bei diesem Jesus mit Gott zu tun, mit Gott. Das ist manchmal bei uns ein bisschen weg, das rutscht so ein bisschen an die Seite, weil wir natürlich mit diesem doppelten Bekenntnis, Jesus, ganz Mensch und ganz Gott, immer so ein bisschen in unserem Kopf und Herz hin und her steuern müssen. Aber am Ostersonntag hier mit Offenbarung 1 ist ganz klar, ganz eindeutig, ich gehe vor Jesus auf die Knie und ich erkenne ihn als Gott an. Er wird von seiner Gemeinde angebetet. Das ist eine Haltung von ganz tiefer Ehrfurcht. Damit ist natürlich die Jesusfrage, die berühmte theologische Jesusfrage, ein für alle Mal geklärt. Wer ist denn dieser Jesus? Dieser von Gott gekommene, netter Bote, smarter Auftritt, guter Prediger, Wundertäter, was auch immer. Nein, noch viel, 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 viel mehr. Ganz Gott, ganz Mensch in der einen Person in Jesus. Der wird von uns als solcher angebetet. Ja, damit ist natürlich auch sofort die Religionsfrage klar. Ja, die ist klar. Da gibt es keinen Spielraum mehr. Nein, da gibt es keinen Spielraum mehr. Wir hängen uns an dieses wunderbare Wort, das dieser Jesus gesprochen hat. Ich bin der Weg. Und ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben. Niemand kommt zu Gott, dem Vater, als allein nur durch mich. Die Religionsfrage ist am Ostersonntag endgültig geklärt. Ja. Wer den Sohn hat, der hat das Leben, sagt der Johannes in seinem ersten Johannesbrief. Wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht. Anbetung kniend vor Jesus. Aber dieses anbetende Knien vor Jesus hat eine unwahrscheinlich, das wissen Sie mit mir, eine unwahrscheinlich therapeutische Bedeutung und Wirkung auf uns, die wir glauben. Denn sobald ich den einen anbete, sobald ich von ihm und seiner Erscheinung erfasst bin, sobald ich vor ihm auf den Knien bin, ist absolut klar, das Ranking zu allen anderen, die irgendwie noch meinen, sie sollten von mir angebetet werden oder bei denen ich denke, so ein ganz klein wenig Anbetung wäre vielleicht auch sinnführend und zielführend. Die Anbetung des Sohnes Gottes befreit vom Götzendienst. Wer kniet vor Jesus, kann stehen vor den anderen. Vergesst es nie. Johannes ist aber nicht nur von seiner Erscheinung erfasst und zu seinen Füßen liegend, sondern er erlebt etwas unglaublich Schönes. Er erlebt, dass Jesus ihn berührt. Wenn Sie mal nachdenken, Sie haben nicht sehr viele Belege dafür. Sie haben nicht sehr viele Belege dafür, dass das etwas Häufiges gewesen wäre im Zusammensein mit Jesus und seinen Jüngern. So eine Art permanenter emotionaler Kuschelclub. Das ist uns im Evangelium so nicht berichtet. Es gibt eine einzige Stelle, als sie auf dem Berg der Verklärung waren, als interessanterweise die wenigen, die mit ihm waren, auf den Knien lagen, dass dann Matthäus 7, Vers 7 heißt, und Jesus kam zu ihnen und berührte sie. Und natürlich knüpft hier diese Stelle in Offenbarung 1, die knüpft an das, was im Alten Testament geschrieben ist, an die Begegnung, die ein Prophet, an den sich Johannes ganz nah dranhängt, als ein Prophet wie Daniel mehrfach davon berichtet, wie Gott ihn anspricht und ihm diesen wunderschönen Titel gibt, an dem ja Johannes wiederum partizipiert, nämlich du bist der Geliebte Gottes, du bist kostbar für Gott. Und dann erleben wir, dass Gott diesen Daniel berührt. Das können Sie nachlesen in Daniel 8, in Daniel 10. Und da knüpft jetzt hier Johannes Erfahrung an, Jesus berührt ihn. Verstehen Sie, das geht ja in unseren Kopf kaum rein. Ich weiß, es geht in unseren Kopf kaum rein, dass der, der so auftritt wie hier, als der Auferstandene, dem alles dient, alles gehört, dem alles unterordnen zu ordnen ist, der, vor dem ich auf die Knie gehe, weil ich ihn anbete als Gott, dass er mir so nahe kommt, dass er mich berührt. Wo komme ich denn hin? Der lebendige Gott nimmt Nähe auf zu mir. Ich werde von seiner Hand berührt, von seiner Hand berührt. Ich weiß nicht, ob das, was das bei Ihnen auslöst. Der bleibt nicht auf Distanz. Er ist auch nicht angewidert. Er schreckt nicht zurück. Es ist ihm nicht unangenehm. Sie wissen das, wie das mit der Nähe ist. Er kommt zu mir. Schwestern und Brüder, das ist so unglaublich liebevoll. Meine ganze Zerrissenheit stößt ihn nicht ab. Meine verrückte Biografie schreckt ihn nicht. Mein fragmentarischer Lebensstil ist für ihn kein K.O.-Kriterium. Meine Schuld ekelt ihn nicht an. Mein kleines Sein ist ihm nicht zu gering. Er berührt. Das Ostern. Ich bin von seiner Erscheinung erfasst. Ich liege zu seinen Füßen und ich spüre seine Rechte, seine siegende, das ist die Regierungshand. Sorry für alle Linkshänder. Seine Regierungshand. Ich spüre seine rechte Hand in meinem kleinen Sein. Das ist Jesus. Und jetzt kommt der Höhepunkt. Nachdem ich so zu seinen Füßen liegend bin und von seiner Erscheinung erfasst bin und tatsächlich seine Hand spüre, das sagt er auch noch was. Er sagt was. Er gibt in mein kleines Leben das ultimative Osterwort. Das ultimative Osterwort. Und da können Sie, glauben Sie es mir, da können Sie die Osterbotschaften aller anderen, die in diesen Tagen sich geäußert haben, großzügig ins Altpapier legen. Wenn Sie die ultimativen Osterworte 24 von Jesus hören, die er ihnen und die er mir sagt. Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und ich habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Schwestern und Brüder, das kann man nur personifiziert zusprechen. Und weil ich das nicht schaffe, all ihre Namen aufzuzählen, nehme ich mich pars pro toto. Ja? Also ich sage es für mich. Und Sie sagen es mit Ihrem Namen für sich. Und wenn Sie irgendjemand haben, der die Osterbotschaft 24 braucht, dann sagen Sie es ihm auch. Was ist die Osterbotschaft? Die Osterbotschaft, die uns unser Herr hier gibt, ist der Ostersatz, dass durch die Personalgemeinschaft zwischen dir und mir, dass durch die Personalgemeinschaft zwischen dir und mir Jesus mir sagt, Andreas, kein Grund zur Furcht. Kein Grund zur Furcht. Du bist mit mir, dessen Erscheinung du erfasst hast und dessen Füßen du liegst und dessen rechte Hand auf dir ruht. Du bist mit mir in einer Personalgemeinschaft. Ich bin dein Haupt, du bist mein Glied. Du gehörst zu mir. Und deswegen, weil du mit mir in der Personalgemeinschaft bist, kein Grund zur Furcht. Danke, Herr. Und dann macht Jesus etwas ganz Einzigartiges. Er leistet einen Worttransfer. Und dieser Worttransfer, der da stattfindet, den überlesen wir so einfach, weil wir einfach Heidenchristen sind. Das ist einfach unser Manko, also Manko in Anführungszeichen. Wir haben es nicht so mit dem, was alles schon im Alten Testament gesagt worden ist über Gott. Aber die Worte, ich bin, und die Worte, der Erste und der Letzte, und die Worte, und der Lebendige, sind alles ausnahmslos Zitate aus dem Alten Testament, die eindeutig und exklusiv für Gott gesprochen werden. Und jetzt steht Jesus da und leistet diesen Transfer und sagt, Gott, ich bin der Ich Bin. Der große Ich Bin, der schon dem Mose erschienen ist, damals im 2. Mose. Ich bin der Erste und der Letzte. Wörtliches Zitat, 3-mal im Propheten Jesaja. Und ich bin der Lebendige. Gott, der Lebendige, ist eine der Lieblingsformeln, die nachher noch in der Johannes-Offenbarung, können Sie alles Ruhe nachlesen, die Johannes-Offenbarung ausschließlich für Gott, den Vater, gebraucht werden. Und hier zieht der Sohn einfach mal locker zu sich rüber. Was für eine unglaubliche Transferleistung. Ich bin der Ich Bin. Ich bin der Erste. Eine wahnsinnige Präexistenzaussage. Ich bin der Letzte, es gibt keinerlei Ablauf meines Seins und ich bin der Lebendige. Verstehen Sie es, was er Ihnen sagt? Verstehen Sie es, was er mir sagt? Dass er uns das in dieser großen Deutlichkeit vor Augen stellt, Andreas. Andreas, begreif das doch. Du hast es, wenn du es mit mir zu tun hast, mit mir, mit Jesus zu tun hast, hast du es immer, immer, immer mit Gott selbst zu tun. Dem großen Ich Bin, dem Ersten und dem Letzten und dem Lebendigen. Du hast es immer bei mir mit Gott selbst zu tun. Tief durch ab. Andreas, kein Grund zur Furcht. Andreas, du hast es immer mit mir, dem lebendigen Gott, zu tun. Und dann spricht er weiter und sagt es uns, ich war tot. Warum sagt man sowas? Weil natürlich ein punktueller Aorist, wie diese Sprachform so schön heißt im Griechischen, mit der Aussage eigentlich nicht geht. Ich kann die Todesaussage normalerweise zeitlich nicht begrenzen. Tja, das macht er. Er setzt dem Tod einen Punkt. Ich war tot. Nee, wenn tot, dann bin ich tot. Und werde immer tot sein. Nein, ich war tot. Ich war tot. Eine punktuelle, abgeschlossene, begrenzte, eigentlich nicht denkbare in ihrer Begrenzung Erfahrung. Das muss ja im zweiten Satz nach sich ziehen. Dieser zweite Satz so mit diesem berühmten Wort eingeleitet. Ich war tot und siehe, für all die Sommerzeitumstellung nicht gepackt haben und leicht vor sich hin dösen. Spätestens jetzt, siehe, was denn siehe? Und jetzt kommt keine punktuelle Verbform mehr. Jetzt kommt, und ich bin lebendig. Es gibt ja eine Verbform, ein Ewigkeitspräsens. Wahnsinn. Und damit das Ewigkeitspräsens noch getoppt wird, wird es in unseren Bibeln so getoppt, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist ja allein schon ein bisschen viel. Und damit es endgültig bei Ihnen die Sicherungen rausfliegen, nimmt Jesus den Plural. Ich bin lebendig von Ewigkeiten zu Ewigkeiten. Kerle, Andreas, klapp's es endlich. Packst du das? Nie mehr, nie mehr in alle Ewigkeiten ohne Kreuz und Auferstehung. Nie mehr, nie mehr ohne Kreuz. Ich war tot und Auferstehung, ich bin lebendig. Nie mehr, nie mehr. Nie mehr. Sie geraten mit mir, die Sie mit Jesus verbunden sind, nie mehr in einen Zeithorizont hinter den punktuellen Aorist. Sie rutschen nie mehr hinter, ich war tot. Geht nicht. Ist vorbei. Deine Schuld, Andreas, ist vorbei. Deine Sünde, das ist vorbei. Deine gottwidrige Biografie ist vorbei. Deswegen war ich ja tot. Aber jetzt bist du ja mit mir verbunden und deswegen gilt jetzt, ich bin lebendig und du bist ja mit mir, also bist du ebenfalls lebendig von Ewigkeiten zu Ewigkeiten. Ich danke dir, Jesus. Ich danke dir. Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot. Und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und jetzt kommt der Schlusshammer. Und ich habe die Schlüssel. Ich habe die Schlüssel von wem? Von was? Von der schrecklichsten Macht, die es in diesem Universum gibt. Von dem Paulus sagt, das ist der letzte Feind. Die Schlüssel von dem, der sogar nach Offenbarung 20 noch seinen Ursprung überlebt, der noch da ist, wenn der Teufel schon lange entsorgt ist, dann ist diese Macht und seine Genosse, sein Genosse, die Hölle, das Totenreich, immer noch da. Er hat nicht die Schlüssel von irgendwas Nebensächlichem. Er hat nicht die Schlüssel von was Nettem und Süßem und Freundlichem. Er hat die Schlüssel von der fiesesten, gemeinsten, machtvollsten Größe, die es in diesem Universum gibt. Seit 1. Mose 3. Wissen alle Menschen, was es heißt, wenn der mit seinem Schlüssel kommt. Der Tod und das Totenreich, verschiedene Begriffe, Sie kennen das, Scheol, Hades, Gehenna, was immer. Der Tod und das Totenreich, das ist eine furchtbare Realität aller Menschen. Der Tod, sagt Paulus nachher, als Fachtheologe ist der Sünde Sold. Das war's. Wir werden ihm alle begegnen. Wir werden ihm alle begegnen. Nein. 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 Jesus hat schon Johannes-Evangelium gesagt, wer mein Wort hört, annimmt, glaubt, der wird den Tod nicht sehen. In Ewigkeit. Das war damals schon ein absoluter Wahnsinnssatz. Und jetzt sagt hier Jesus das, was unser Herz zum Jubeln bringt. Jesus sagt, ich habe die Schlüssel. Der Tod hat seinem eigenen Haus nicht mehr das Sagen. Wahnsinn. Wahnsinn. Der Tod und sein Genosse, das Totenreich, hat seinem eigenen Haus nicht mehr die Oberhand. Ich habe die Schlüssel. Und das wird natürlich in unserem Osterverständnis wunderbar dokumentiert, dass wir sagen, der Sohn Gottes, gestorben, begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes. Ja, wie denn, als Gefangener? Ja, einmal auf der einen Seite als Gefangener. Denn alle gehen diesen Weg. Und dann wechselt im Tiefpunkt, im Abstieg, wechselt die Rolle. Wir können das gar nicht packen. Dass er der antransportiert wurde, wie alle anderen auch. Wie Millionen und Millionen und Milliarden von Menschen, die abtransportiert wurden, in diese Macht hinein. Dass der eine sagen kann, und jetzt die Schlüssel her. Schlüssel her. Über mich hast du nichts zu sagen. Und du hast auch über die nichts zu sagen, die mit mir in der Spur des Auferstandenen, in der Personalgemeinschaft mit dem Auferstandenen unterwegs sind. Und so ist er aus des Todes Nacht hervorgekommen. Mit den Schlüsseln. Mit den Schlüsseln. Verstehen wir das? Er hat nicht nur mit Ach und Krach sich selbst nochmal rausgehangelt aus dem Tod. Was für eine kleinkarierte, mickrige Vorstellung. Er ist nicht nur cool wiederbelebt worden. Er hat diese Macht besiegt, die Schlüssel übernommen. Und von da ab ist klar, wo das Ganze enden wird. Es ist klar, wo die Heilsgeschichte enden wird. Der Tod, der letzte Feind, ist besiegt und wird besiegt. Es gibt ab sofort, Andreas, es gibt ab sofort im gesamten Universum der sichtbaren und der unsichtbaren Welten keine Jesusfreien Räume mehr. Überall. Und über alle und über alles hat Jesus das letzte Wort. Nicht der Tod und sein Genosse, sondern Jesus. Und um zu dokumentieren, was das bedeutet, gibt es nach 1. Petrus 3, 19, 4, 6 einen evangelistischen Probelauf. Faszinierend beschrieben, wie der Sohn Gottes, der Schlüsselträger, mal eben zur Evangelisation ansetzt, bei denen, die zur Zeit der Arche Noah ungehorsam waren, dem Wort Gottes gegenüber. Stell dir das mal vor. Irre, komplett irre. Er marschiert hinein in die Abteilung des Totenreichs, wo die alle sind, dem Sinnflut geschehen, ihr Leben beendet haben. Jetzt kommt er ihnen entgegen, das Lamm Gottes, der Schlüsselträger. Und Petrus gebraucht dieses für uns so wichtige Wort und evangelisiert ihnen. Was für eine Macht! Was für eine Autorität! Was für ein universaler Sieg! Andreas, keine Jesus-freien Räume mehr. Weder in deinem kleinen privaten Leben. Ich will alle Schlüssel. Noch im großen Universum. Schlüssel zu mir. Schlüssel zu Jesus. Haben Sie Ihr Osterwort? Haben Sie es gehört? durch die Personalgemeinschaft mit mir gilt dir keine Furcht. Durch den Transfer dieser wunderbaren Worte auf Jesus gilt, du hast es mit mir in Jesus immer mit Gott zu tun. Dem Ersten, dem Letzten, dem Lebendigen, dem großen Ich Bin. Du wirst nie, nie mehr hinter den Tod, die Todeszäsur zurückgesetzt. Ich war tot, auch für dich. Und ich bin lebendig von Ewigkeiten zu Ewigkeiten. Und ich habe alle Schlüssel, keine Jesus-freien Räume. Jetzt habe ich versucht, innerhalb dieser paar Minuten, in denen ich mit Ihnen gesprochen habe, so oft den Satz zu zitieren, dass ich denke, den kriegen wir jetzt gemeinsam hin. Jetzt sprechen Sie ihn für sich und gleichzeitig für den Bruder und die Schwester, die neben, hinter, links, vorne sitzt. Wir nehmen die ultimative Osterbotschaft von Jesus auf. Jesus, der uns sagt, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Gott sei Dank. Amen. Wir wollen beten und ich lade Sie ein, dazu aufzustehen. Herr Jesus Christus, es ist uns ein ganz großes Anliegen, dass wir in diesen Augenblicken dich hier in unserer Mitte ehren und dich anbeten, deinen Namen groß machen und dir mit all unseren Begrenzungen zum Ausdruck bringen, wie sehr wir uns an deiner Gegenwart erfreuen. Danke, dass du inmitten deiner Gemeinde bist. Danke, dass du der Erhöhte bist. Danke, dass du der König aller Könige, der Herr aller Herren bist, dass du das Lamm bist, das auf dem Thron sitzt. Danke, dass du unser Hirte bist. Danke, dass du das letzte Wort hast. Und danke, dass du uns begegnet bist. Danke, dass wir von deiner Erscheinung erfasst werden dürfen, einmal und immer wieder. Danke, dass wir zu deinen Füßen sein dürfen. Danke für deine rechte Hand auf unserem Leben. Und danke für dein unglaublich schönes Osterwort. Danke, Herr Jesus. Jetzt dürfen wir uns dir anvertrauen und dich bitten, geh mit uns, so unterschiedlich wir sind und so unterschiedlich die Wege sind, geh mit uns in die nächsten Tage hinein. Geh mit uns hinein als unser gekreuzigter und auferstandener Herr, der mit seiner ganzen Autorität, seiner ganzen Machtfülle, seiner ganzen Liebe, Zuneigung und Nähe in unserem Leben da ist. Und wir danken dir, dass du uns durch den Geist, der in uns wohnt, auch immer und immer wieder an dein Osterwort erinnern kannst. Und so wollen wir natürlich in diesem Gottesdienst den Vater ehren und ihn anbeten, dass er dich aus den Toten herausgeholt hat, dass er dich erhöht hat und dass er dir den Namen gegeben hat, der über alle Namen ist, dass im Namen Jesus sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist. Zur Ehre Gottes des Vaters. Wir sind hier, wir beten dich, den Dreieinen, an. Gelobt seist du. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.